habe was ganz Interessantes zum Thema Aufmerksamkeit gefunden. Und zwar hat man in einer Studie gemessen, wie viel Information, wie viel Input denn eigentlich in unser Gehirn so reinkommen. Das Ganze kann man messen, ne? Man misst das ja in Bit. Also das Bit ist ja die kleinste elektronische Informationseinheit. Also wie viel Bits pro Sekunde kommen denn eigentlich über unsere Sinnesorgane, also ne, schmecken, hören, riechen, sehen, fühlen, die Haut, Augen, also über unsere Sinnesorgane, wie viel Information kommt denn da rein und wie viel wird denn tatsächlich verarbeitet? Und es ist ganz erstaunlich, also man hat da gemessen schon ein paar Jahre her, aber das stimmt natürlich immer noch. Und zwar, dass wir 11 Millionen Bits pro Sekunde empfangen. 11 Millionen Bits, das ist ja Wahnsinn. Also jede Hautzelle, jede Synapse auf deiner Zunge oder auf der Netzhaut unseres Auges, was wir riechen, all das sind ja Informationen, die reinkommen. Die sind so riesengroß und die müssen jetzt gefiltert werden. 11 Millionen Bits pro Sekunde. Und es ist erstaunlich, wie viel von diesen Informationen wir tatsächlich nur verarbeiten, also ganz bewusst auch wahrnehmen. Das sind nur, überleg mal kurz, 16 Bits pro Sekunde. Also von 11 Millionen Bits, du kannst es mal anschauen, wenn du jetzt irgendwo hinguckst, was siehst du denn da, wie viele Einheiten das sind, was du jetzt gerade fühlst, wo dein T-Shirt vielleicht irgendwie juckt, was du jetzt gerade spürst, was du gegessen hast. All das sind Informationen, die kommen alle rein in unser System und werden da verarbeitet. Aber nur 16 sind im Prinzip in der Aufmerksamkeit. Und das ist interessant. Das heißt, wir müssen lernen, gezielte Aufmerksamkeit zu haben. Das lernen Kinder. Kinder schauen am Anfang erstmal durch die Gegend und nehmen alles auf. Und alles, was irgendwie so reinkommt, geht ungefiltert rein und hat dann irgendwie eine Auswirkung. Und dann muss das Kind lernen, gezielte Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, wenn man einem Kleinkind mit dem Finger irgendwo hinzeigt und na, guck mal da, der Bagger. Und man zeigt mit dem Finger drauf, dann lernt das Kind, Moment mal, es geht jetzt gar nicht um den Finger. Also, wow, cool, voll der Finger, ja, wenn man das so zeigt. Sondern das Kind lernt, ah, da wo der Finger hin zeigt, da muss ich jetzt hinschauen, da ist etwas Besonderes. Da ist zum Beispiel jetzt dieser Bagger. Also ich muss da hinschauen. Tiere machen das ja genauso. Also ich bin jetzt kein Imker oder so, aber bei Bienen ist das ja auch so. Das heißt, wenn die irgendwo eine Nahrungsquelle, eine Nektarquelle finden, dann fliegen die ja zurück in ihren Stock und dann machen die ja so einen Tanz. Ja, ich glaube, das hat man schon ausgeforscht, wie das dann getanzt wird und wo dann diese große Nahrungsquelle dann ist. Und dann ist das gezielte Aufmerksamkeit. Das heißt, die fliegen nicht zu jeder Blume im Umkreis, sondern genau zu diesem großen Strauch, der jetzt gerade extrem blüht, da fliegen sie dann hin. Und genau das ist das, was wir hier tun wollen im Bibelcoach-Podcast. Lies deine Bibel. Ich möchte dir also gezielte Aufmerksamkeit in einen Bibeltext transportieren. Und dann kannst du da hingucken. Aber ich hoffe, dass du vorher schon gesucht hast. Ich hoffe, dass du schon vorher dich vorbereitet hast. Weil sonst findest du nur das, was ich gefunden habe. Jetzt kann es aber sein, dass da vielleicht was ganz anderes für dich wichtig ist. Dann findest du das nicht, weil, ist vielleicht ja auch gut so, ne, weil du zu diesem blühenden Strauch geflogen bist. Jetzt gibt es aber vielleicht noch ein ganz anderes Blumenfeld, von dem ich gar nichts weiß. Und das findest du nur, wenn du selber liest. Wenn du selber deine Bibel aufschlägst und liest. Lies deine Bibel. Darum geht's. Und das wollen wir tun. Wir lesen heute 1. Mose 38 und wir beenden dieses Kapitel heute, 24 bis 30, das wollen wir uns mal lesen. Und wir fangen auch wieder an, wir lesen mal nur so ein paar Verse, ich wechsle das immer mal wieder ab, wie wir dann da zusammen den Text lesen. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Okay, also die Schwangerschaft. Und der Tamar lässt sich wohl nicht mehr verbergen. Das heißt, es ist offensichtlich langsam, dass sie schwanger ist. Das kann man nicht so lange verstecken. Und jetzt sehen wir hier, wie dieser Juda reagiert. Es wird ihm jetzt berichtet. Er weiß ja über seine eigenen Taten. Er weiß ja, wie er selber drauf ist. Er weiß ja, was er selber auch getan hat. Durch Hurerei, Prostitution. war ja selber dabei. Er weiß es nicht, dass er in diesem Event dabei war, aber er ist diesem Thema ja offen gegenüber, aber nur in seiner kleinen eigenen Welt, in die niemand reinschaut. Im Verborgenen, da ist er das. Aber nach außen tut er jetzt sehr religiös, tut er sehr überheblich sogar, heuchlerisch. Und dieses Heuchlerische, das finden wir in der Bibel immer und immer wieder. Jesus war gegenüber den Heuchlern am allerhärtesten. Er hat also Heuchlern, den Pharisäern damals und diesen Schriftgelehrten, die das so ausgelegt haben, das Gesetz Gottes, die also immer selber gut dastanden, aber niemals sich selber irgendwie kritisiert haben, dass denen ist Jesus am allerhärtesten gegenübergetreten. Es war schlimmer, als gottlos zu sein. Und diese Härte, diese Kälte, diese Religiosität, die ja schon noch ein bisschen in ihm zu finden ist scheinbar, jetzt kommt er hier zu dem Ergebnis und sagt, sie soll verbrannt werden. Also das war nirgends auch irgendwo mal erwähnt, dass das sein sollte. Also er sucht sich die wohl schlimmste Strafe aus, die es nur dafür geben kann. Und er tut es auch nicht selber. Und da sehen wir schon wieder die erste Parallele. Denn der Juda macht das ja nicht selber. Der Juda sagt ja nicht, okay, dann verbrenne ich sie. Sondern er sagt das ja diesem Boten. Und er ist, wenn wir den nächsten Vers lesen, auch gar nicht da. Das heißt, jetzt geht es ja weiter in Vers 25, als sie nun hinausgeführt wurde. Ne, sie soll jetzt hier verbrannt werden, soll umgebracht werden. Da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, sie schickt da jetzt jemanden. Und das ist doch auch wieder eine, ja, ich sag's mal, Sache, die wir doch dann vorher schon mal hatten. Denn auch der Juda selber hat ja jemand geschickt. Sie haben ja auch dieses Kleidungsstück von dem Josef zu ihrem Vater geschickt. Sie haben das nicht selber irgendwie gesagt, oh ja, hier, schau mal, Papa, das haben wir jetzt gefunden, sondern sie lassen das machen. Dann scheint es irgendwie einfacher zu sein. Und das ist aber so eine Masche hier von Juda, von seinen Brüdern ja auch. Sie sagen, ja, ja, wir schicken das mal dahin. Ja, jetzt kriegt er etwas geschickt. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Und er soll da jetzt etwas untersuchen. Denn sie sagt jetzt hier, als sie ihn herausgeführt hat, sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Untersuche doch. Genau das Gleiche haben sie ihrem Vater gesagt. Untersuche doch. Das ist in Vers 3 und 3, Vers 32 im vorherigen Kapitel, da heißt es ganz genauso. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen sie ihm Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden. Untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist. Jetzt geht es ihm genauso. Jetzt wird er, ist ja auch betrogen worden, sie hat ja diesen Schleier angezogen. Sie auch bedeckt, geht also auch mit einem Kleidungsstück betrogen worden. Genau wie sie ihren Vater auch betrogen haben. Schickt diese Gegenstände, prüft das doch mal. Also das, was man sät, das erntet man dann auch irgendwann mal. Gott lässt sich nicht spotten. Und diese Parallelen, die können wir dann auch erkennen. Und jetzt ist ja hier die Reaktion von dem Juda ganz interessant. Da untersuchte es Juda und sagte, sie ist im Recht mir gegenüber. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Jetzt erkennt er was. Jetzt wird ihm was offenbar. Jetzt wird ihm sein eigenes Herz gezeigt. Jetzt zeigt ihm die Tama, schau mal, Juda, das bist doch du. Du bist doch genauso schlimm wie ich. Du bist doch genauso schuldig wie ich, Juda. Du bist doch kein Deut besser als ich. Du verurteilst mich und hast doch genau die gleiche Sünde begangen. Also die Parallelen sind irgendwie auch interessant, die wir jetzt hier erkennen können. Ich habe so an David und Bathseba gedacht. David und Bathseba, ja, David sieht ja die Bathseba da von seinem Dach aus, als er auf seinem Palast hin und her läuft. 2. Samuel 12 kann man das sehen. Und dann sieht er die Frau und dann holt er sie und dann geht er mit ihr ins Bett und dann wird sie schwanger. Also ähnliche Story. Dann lässt er auch den Mann umbringen, damit er irgendwie das vertuscht und verdeckt. Und dann kommt der Nathan zu ihm und erzählt ihm auch eine Geschichte. Und dann reagiert David genauso wie hier der Juda. Sagt, was, wer das getan hat? Herr, dann wird so eine Geschichte erzählt. Du kannst sie nachlesen, 2. Samuel 12. Und dann sagt er, wer das getan hat, der soll sterben. Und dann sagt der Nathan, du biss der Mann. Und genauso wird hier der Juda angesprochen. Im Prinzip sagt die Tamar, du bist der Mann. Oder Jesus und die Ehebrecherin. Das können wir im Johannesevangelium nachlesen. Das ist ein großer Showdown im Tempel. Das ist nicht irgendwo so abseits, sondern im Tempel, während Jesus predigt, bringen sie eine Ehebrecherin und sagen, hey, das Gesetz sagt, sie muss sterben. Was sagst denn du jetzt? Sie wollen ihn drankriegen durch ihre findigen religiösen Wortspielchen und Fallen, die sie ihm aufstehen. Und dann kniet Jesus hin und malt mit dem Finger in den Sand. Oh, das muss ich auch mal lesen. So ein mächtiges Stück Bibel, ein Bericht. Da kniet er sich einfach nieder und malt in den Sand. Und dann kommt ja dieser Ausspruch und sagt, okay, ihr habt recht, das Gesetz des Mose sagt das. Und wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann setzt er sich wieder hin und schreibt in den Sand. Das hat mich erinnert an ein wunderschönes Lied, das kannst du mal nachhören. Michael Card, amerikanischer Musiker, hat ein Lied geschrieben, Scribbling in the Sand. Also in den Sand schreiben, Scribbling in the Sand. Hör dir das mal an, ganz, ganz toll vertont diese Geschichte. Aber genauso ist das hier auch. Dem Juda wird jetzt im Prinzip seine Schuld vor Augen geführt. Sein Herz ist überführt. Er hat so einen hohen Preis bezahlt. Das wollte er gar nicht. Er wollte ja nicht dumm vor den Leuten dastehen. Hat er ja gerade ein paar Verse vorher gesagt. Dann sagt er, naja gut, wenn die nicht da ist, dann kann ich meinen Preis auch nicht bezahlen. Oder soll sie halt behalten, was sie will. Nicht, dass die Leute noch schlecht reden. Und jetzt ist das offensichtlich. Juda, deine Schwiegertochter hat Hurerei getrieben. Und jetzt ist klar, er auch. Jeder weiß es jetzt. Sein Ruf ist ruiniert. Und so ist das oft mit so sexuellen Sünden. Das kann Leben zerstören. Und hier haben wir es ja auch gesehen. Das zerstört das Leben von ihm, seiner Familie, so viele Todesfälle auch. Einfach weil man da nicht klar ist, weil man da nicht auf dem Weg Gottes geht. Eigentlich hätte der Juda sagen müssen, nein, nicht du musst sterben. Ich muss sterben. Verbrennt mich. Weil wenn ihr wüsstet, was ich noch alles getan habe, dann würdet ihr das auch tun. Habt ihr so an den Jona denken müssen. Ist ja ein Buch in der Bibel, der vor Gott wegrennt. Und dann irgendwann in diesem Sturm dann aufkommen, dann sagen sie irgendwann, wer ist denn jetzt hier schuldig? Und dann wird er durch das Los ausgewählt und dann sagt er, jawohl, ja, ich laufe vor Gott weg. Ich laufe vor Gott, schmeißt mich über Bord. Ihr müsst mich opfern. Dieser Sturm ist nur wegen mir. Und in dieser Situation wissen wir es auch, weil Gott es uns erzählt, dass dieser Sturm wirklich nur auch wegen ihm gekommen ist. Aber das reicht nicht. Diese Schulderkenntnis ist zu wenig. Ja, Juda wird getroffen in seinem Herz, aber Gott fängt hier etwas an, aber er ist noch lang nicht fertig. Denn er hat diese Schuld, ich sag mal, bekannt. Aber das, was er mit seinem Bruder getan hat, das hat er noch nicht bekannt. Das wird er aber noch tun. Da kommt er noch hin. Und dann bekommt er Vergebung. Gott beginnt da einen Weg, mit ihm zu gehen. Ganz erstaunlich, das zu sehen. Und genau deswegen steht dieses 38. Kapitel da. Und er erkannte sie hinfort nicht mehr. Jetzt Vers 27. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus. Und die Hebamme nahm sie und band eine rote Schnur um seine Hand und sagte, der ist zuerst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus und sie sagte, was für einen Riss hast du deinetwegen gerissen? Und man gab ihm den Namen Peres. Peres bedeutet Riss. Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand die rote Schnur war. Dem gab man den Namen Scherach. Also die zwei Nachkommen jetzt vom Juda, von denen wir jetzt hier lesen. Jetzt ist aber der Segenslinie auf diesem Peres, auf diesem Riss, auf dem der was kaputt gemacht hat. Die Hebamme sagt ja, jetzt ist alles kaputt. Also diese Familie ist am Ende. Schau nur, was du angerichtet hast. Jetzt ist sogar die Geburtenreihenfolge durcheinander, die streiten sogar im Bauch. Da ist sogar ein Wettbewerb da drin. Da ist keine Einheit. In deiner Familie ist keine Einheit, aber das wird hergestellt. Denn dieser Peres, und das Ganze können wir nachlesen im Rut-Buch, Also im Buch Ruth 4, Vers 18. Da lese ich dir das mal vor, dass wir mal sehen, was denn da jetzt eigentlich passiert. Und dies ist die Geschlechterfolge des Peres. Ja, bis zum Juda war es klar. Jetzt kommt der Peres plötzlich. Am Ende dieses Ruth-Buches. Peres zeugt Hesron und Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachschon. Und Nachschon zeugte Salmon und Salmon zeugte Boas und der Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Der Boas ist ja der, der im Ruth-Buch aufkommt, deswegen steht das da. Nach dem Boas kam der Obed, der Isai ist der Vater des König Davids. Da rein setzt Gott diese Tamar. Da kommt sie rein. Das ist also keine Schönfärberei, sondern Gott sagt, nein, genau so mache ich Geschichte. Und damit hört er auch nicht auf. Denn wenn wir in die, ich sag mal, die Geschlechterfolge von Jesus reinschauen, dann finden wir diese Namen wieder. Und wir finden noch andere Namen von heidnischen Frauen. So schön, dass Gott diese Frauen damit reinbringt in diese Heilsgeschichte. Wir haben die Tamar, von der wir gelesen haben. Wir haben die Rahab, die ja sogar Hure Rahab genannt wird. Im Josua Kapitel 2 und 3 und 4 steht diese Geschichte, die ja diese Kundschafter aufnimmt und dann deswegen gerettet wird. Dann jetzt gerade eben haben wir das Buch Ruth gelesen. Die Ruth ist ja eine Moabiterin. Ist ja auch eine, die von außerhalb da reinkommt. Und die Bathseba, mit der hatten wir es ja auch gerade eben, ne, die da mit David die Ehe bricht. Und in Matthäus 1, und dann fortfolgende, da stehen diese Frauen alle drin. Da stehen normalerweise die Männer drin, aber bei diesen Frauen steht auch dabei, ne, der sowieso zeugte mit der Tamar, der Rahab, der Ruth, der Bathseba, dann entsprechend den Nächsten. Also Gott ist es unglaublich wichtig, dass diese Frauen erwähnt werden. Und nicht, weil sie Besonderes geleistet haben, sondern weil Gottes Gnade das tut. Gottes Verheißung für Abraham war, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und diesen prophetischen Blick, den haben wir jetzt am Ende unseres Kapitels. Denn da wird jetzt dieser Peres geboren. Und natürlich fragen wir uns, oh ja, wer ist das jetzt? Jetzt wissen wir es. Und jetzt sehen wir schon die große Heilslinie, die Gott macht. Dass er sagt, da kommt der König David her. Und der Nachkomme, der Sohn David sozusagen, der Menschensohn, der dann geboren wird, unser Herr Jesus Christus, der dann geboren wurde, der kommt da auch mit rein. Dieses große Bild, wenn wir das im Fokus haben, dann wird das natürlich viel aufschlussreicher. Und dann wissen wir auch, warum dieses 38. Kapitel hier drin ist. Und wir merken auch, dass dieses Volk Israel, also diese Brüder mit ihren Nachkommen, so verweltlichen, so heidnisch werden, wie die heidnischen Völker um sie herum. Und Gott hat einen ganz klaren Plan. Er sagt, ich werde dieses Volk nehmen und werde sie in ein Volk bringen, das nichts mit ihnen zu tun haben möchte. Genau das werden wir später sehen. Denn die Ägypter wollen nichts mit den Juden sozusagen, also mit den Nachkommen von Juda beziehungsweise auch natürlich von Jakob, wollen sie nichts mit ihnen zu tun haben, weil sie Viehhirten sind, Schafhirten sind. Und die halten sich fern von ihnen, so dass die Welt, nenne ich das jetzt mal, dass die heidnische Welt nichts mit diesem Volk Gottes zu tun haben will. Und Gott schützt sie dadurch. Und ist es nicht verrückt, dass wir heute vielleicht als Christen oftmals genauso aussehen wie die Welt? Dass wir genau das Gleiche tun, wir sehen genauso aus, wir werden nicht mehr wahrgenommen. Man kann uns nicht mehr unterscheiden von dem, was um uns rum ist. Aber das sollten wir, das sollte man sehen. Man sollte sehen, dass wir anders sind. Aber den prophetischen Blick, den wollen wir haben. Und das passiert ja auch dann im Römerbrief zum Beispiel. Im Römer 8 und 9 vor allem dann, ja 10, der Römerbrief ist ja so ein ganz toller Brief, der mal so ganz grob erklärt, wie Gott denn eigentlich rettet und wen alles. Und dass Gott ja ein Volk erwählt hat, aber dass er in diesem Volk auch die Nationen retten will. Dich und mich, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, dann werden wir im Prinzip Kinder Abrahams. Das erklärt er da. Die, die Buße tun, die umkehren, die zu Gott kommen und ihre Schuld eingestehen, nicht weil sie es verdienen, nicht weil wir so tolle Charaktere wären oder weil wir so ganz besonders wären, nein, im Gegenteil, sondern weil wir auf den Ruf Gottes reagieren und sagen, ja, ich möchte in diese königliche Linie eintreten. Und Gott kommt damit ans Ziel. Und das beschreibt ja auch der Paulus zum Beispiel im Galaterbrief. Galater 3, Vers 28. Daran erinnert uns im Prinzip die Geschichte der Tamar. Dass Herkunft dann plötzlich nicht mehr zählt. Galater 3, Vers 28, und da steht, da ist nicht mehr Jude oder Grieche, mit Grieche meint man jetzt in diesem Fall diejenigen, die also nicht Juden sind, also die hellenistisch geprägt sind, aber eigentlich sind alle gemeint mit diesem Vers. Jude, Grieche, Sklave, Freier, Mann, Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Nur mit diesem Blick können wir unser 38. Kapitel richtig verstehen und merken, was Gott da macht. Dass er eine Rettungsgeschichte skizziert, dass er ein Ziel hat, dass er etwas vorhat, um dich und mich zu erlösen. Das steht in seiner Bibel drin. Deswegen hat er diese Bibel aufschreiben lassen. Deswegen hat er diese Geschichten schreiben lassen. Das ist seine Absicht und nach der wollen wir fragen. Das ist so die Aufmerksamkeit, da möchte ich dich hinleiten. Römer 1, Vers 16 ist vielleicht noch ein Vers, mit dem wir den heutigen Podcast auch abschließen wollen. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das Evangelium ist die frohe Botschaft. Das ist die Botschaft von der Vergebung der Schuld, dass wir neu werden können. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, die waren das auserwählte Volk, und sie sind es immer noch, und Gott wird auch mit seinem Volk zum Ziel kommen. Auch das ist felsenfest niedergeschrieben. Sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Und auch hier wieder, mit Griechen sind alle gemeint, alle. Diese Botschaft gilt für jeden, und das sollten wir weitererzählen. Und wenn du da noch nicht dazugehörst, und wenn du vielleicht sagst, naja, noch bin ich da vielleicht gar nicht dabei, ich weiß nicht, ob ich dazugehöre, dann kannst du das heute tun. Dann kannst du das heute tun, indem du dich hinkniest, dir Zeit für dich selber nimmst, deine Bibel aufschlägst und mal diese Stellen liest, die wir jetzt hier erwähnt haben, was Jesus vorhat. Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dass wir unsere Schuld bekennen. Dann sprich ein einfaches Gebet. Dann bekenne deine Schuld, die du getan hast. Wenn Gott die jetzt auch aufweckt und bring sie zu ihm und lad ihn ein, in dein Leben zu kommen. Wenn du ihn kennenlernen möchtest, dann sag ihm das. Dann sag, Herr Jesus, wenn es dich gibt, ich möchte dich kennenlernen und sei bereit, dass er dir begegnet. Das wird wahrscheinlich keine übernatürliche Begegnung sein, aber das wird etwas sein, wo du sagst, jawohl, ich weiß es. Er ist mir begegnet, er ist mir erschienen. Nicht leiblich, aber er hat dein Herz berührt. Er hat dich angesprochen, sein Wort wird lebendig und dann darfst du ihm gehören, darfst du ewiges Leben haben. Und das ist das Evangelium. Und deswegen lesen wir die Bibel. Denn glückselig der, der liest. Und die, die hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe.